Hütte Gottes in der Wüste, Teil 2. Ich lese uns 2. Mose, Kapitel 40, die Verse 17 bis 27 nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Am ersten Tag des ersten Monats, ein Jahr nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, wurde das heilige Zelt errichtet. Mose ließ die Sockel aufstellen und die Platten darauf setzen. Dann brachte man die Querbalken an und stellte die Pfosten für die Vorhänge auf. Die Zeltdecke wurde über die Wände gespannt und mit den anderen Decken überdacht, genau nach der Anweisung des Herrn. Mose legte die Gesetzestafeln in die Bundeslade, steckte die Tragstangen durch die Ringe und legte die Deckplatte darauf. Er ließ die Bundeslade ins Zelt bringen und hängte den Vorhang davor, wie der Herr es angeordnet hatte. An der Nordseite des Zeltes, vor den Vorhang, der die Bundeslade verdeckte, stellte man den Tisch. Mose legte die geweihten Brote auf den Tisch, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Gegenüber, an der Südseite, stellte er den Leuchter auf und setzte die Lampen darauf, ganz nach der Anweisung des Herrn. Den goldenen Altar ließ er im Zelt vor den Vorhang aufstellen und verbrannte ein wohlriechendes Raucheropfer darauf. So hatte es der Herr angeordnet. Wir denken über das Heilige und das Allerheiligste der Stiftshütte nach. Sie bilden den Kern des Heiligtums und sind für uns besonders interessant, da Gott, Mose, sehr detailliert anwies, wie es aussehen sollte. Der Herr hatte nichts dem Zufall überlassen, denn alle Dinge im Heiligtum nehmen Bezug auf Jesus Christus. Er hatte letztlich durch sein Opfertod am Kreuz Sühne vor Gott für die Sünde der Menschen erwirkt und den Zugang zu dem Vaterherzen Gottes geöffnet. Auch wenn Gott mitten unter seinem Volk wohnen wollte, hatten die Menschen eigentlich keinen Zugang zu Gott. Nur zwei Personen konnten vor ihm erscheinen, Mose und der hohe Priester. Und auch sie nur nach genauen Vorgaben Gottes. Einfach darum, weil Gott heilig ist. Diese Reinheit und Heiligkeit Gottes ist so durchdringend, dass kein Mensch sie ertragen könnte. Sünde und Schuld machen den Menschen unrein. Um aber in die Gegenwart Gottes treten zu können, muss der Mensch geheiligt, das heißt rein sein. Und die Stiftshütte macht das in ihrem Aufbau sehr deutlich. Betrachten wir nun die Stiftshütte. Sie ist in drei gleiche Teile aufgeteilt. Zwei Teile groß ist das Heilige und ein Teil groß das Allerheiligste. Hier war die eigentliche Mitte des Heiligtums. Über dem Allerheiligsten schwebte die Wolkensäule als ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Achten wir zuerst auf die Abdeckung der Stiftshütte. Die Abdeckung bestand aus 4 Teppichen. Sie waren aus unterschiedlichem Material gefertigt worden und auch die Farben hatten eine besondere Bedeutung. Der unterste, erste Teppich war kunstvoll gewebt worden. Er hatte schöne Muster in den Farben Weiß, Blau und Rot. Weiß steht für Reinheit, Blau ist die Farbe für Königtum und Rot symbolisiert das Opferblut. Wir werden damit an die Person Jesu Christi erinnert. In diesen Teppich wurden auch Cherub-Figuren eingewebt. Cherubim waren Engelwesen mit Flügel, die Wächterdienst hatten. Auch im Vorhang zum Allerheiligsten waren Cherubim eingewebt. Die zweite Abdeckung war ein weißer Ziegenhaarteppich. Dieser symbolisierte Reinheit und Gerechtigkeit. Die Bibel spricht von einem weißen Thron Gottes und auch von weißen Kleidern der Erlösten. Die dritte Abdeckung bestand aus Widderfellen, die tiefrot gefärbt waren. Rot ist die Farbe des Bluts und erinnert an das Opfer Jesu am Kreuz. Erst dieses Opfer kann die Reinheit bewahren und schützen. Und das ist schon in der Abdeckung der Stiftshütte symbolisch angedeutet. Darauf wurde dann noch eine Decke aus Tachaschhäuten gelegt. Luther übersetzte das mit Dachshäuten. Es könnte auch Seekuhhaut sein. Auf jeden Fall sah diese Decke von außen nicht sehr attraktiv aus. Sie verbarg die Kostbarkeit und Herrlichkeit der Stiftshütte, aber sie schützte sie vor allen äußeren Einflüssen. Mich erinnert das an Jesu Leben als Mensch. Wie unscheinbar kam er doch als Baby in diese Welt. In seinem späteren Leben war gleichfalls seine Göttlichkeit unter der Decke seines Menschseins verborgen. Ist das bei uns Christen nicht ähnlich? Wir sind Kinder Gottes, Königskinder, Miterben Christi. Aber das ist noch nicht sichtbar. So ist auch bei Christen dieser Reichtum Gottes noch verborgen. Nun betrachten wir das Heilige. Dort stand links der siebenarmige Leuchter, getrieben aus reinem Gold, rechts der goldene Schaubrottisch mit den Broten und vor dem Allerheiligsten stand der goldene Rauchopferaltar. Das Heilige und das Allerheiligste waren umzäunt von 48 Brettern aus Akazienholz, die mit Blattgold überzogen waren. Jedes war 4,60 Meter hoch und knapp 70 Zentimeter breit. Jedes dieser Bretter hatte einen Sockel aus Silber und er wog ungefähr 36 Kilo. Die vergoldeten Bretter waren mit Stangen aufs engste miteinander verbunden. Für mich ist das ein schönes Bild für die Gemeinde. Menschen, die ohne Jesus Christus, nach dem Wesen dieser Welt lebten, unbearbeitete Baumstämme eben, wurden durch Jesu Opfer erlöst. Sie sind wie mit Gold überzogen, sie wurden zu etwas ganz Wertvollem. In der Kraft Gottes sind sie widerstandsfähig und belastbar und bilden Schulter an Schulter die Gemeinde, in der Christus das Haupt ist, die Behausung Gottes mit Gott in ihrer Mitte. Das Licht Jesu leuchtet in der Gemeinde. Symbolisch dafür ist der siebenarmige Leuchter. Vergleich einmal Johannes 8, Vers 12 in diesem Zusammenhang. Gespeist werden die Erlösten der Gemeinde durch das Brot des Lebens. Vergleiche dazu Johannes 6, Vers 32 bis 35. Und ihre Gebete, ihre Anbetung und ihr Dank steigen zu Gott hinauf zu einem Wohlgeruch vor ihm. Dafür steht der Rauchopferaltar. Vergleiche dazu Offenbarung 8, Verse 3 und 4. Diesen Bereich der Stiftshütte, das Heilige, durften nur Priester betreten. Sie taten das in dem Bewusstsein, dass Gott sie zu einem besonderen Dienst gerufen hatte. Sie lebten bewusst in der Gegenwart Gottes. Der Apostel Petrus ruft uns dies ebenfalls ins Gedächtnis und ermahnt uns, entsprechend unserer Berufung, zur heiligen Priesterschaft. Er sagt, als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. 1. Petrus 2, Vers 5. Was sind denn diese geistlichen Opfer? Schau einmal selbst in dein Leben hinein. Worüber würde sich der Vater im Himmel freuen? Welche Opfer würden ihm gefallen? Das Neue Testament lehrt das allgemeine Priestertum der Gläubigen, all derer also, die zur Gemeinde Jesu gehören. Durch die Betrachtung der Stiftshütte werden auch wir daran erinnert. Ein Priester damals hatte seine Aufgaben. Er konnte nicht untätig sein im Heiligtum Gottes. So sind auch wir nicht untätig in der Gemeinde. Als drittes betrachten wir nun das Allerheiligste. Diesen Raum durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag Yom Kippur betreten, aber nicht ohne sich vorher nach genauen Vorschriften gereinigt zu haben. Dieser Raum war 10 Ellen hoch, ebenso breit und ebenso tief. 10 Ellen, das sind etwa 4,6 Meter. 10 steht auch für Vollkommenheit. In diesem würfelförmigen Raum stand nur die Bundeslade. Auf dem Deckel der Bundeslade waren 2 Cherubfiguren, die sich einander zuneigten und die sich mit den Flügelspitzen berührten. Die Lade, wie auch der Deckel der Lade, der Gnadenthron, hebräisch Sühnedeckel, waren aus reinem Gold. Dort redete Gott mit Mose. In der Lade waren die steinernen Gesetzestafeln, die 10 Gebote, die Mose von Gott selbst erhalten hatte. Dieser Ort war der heiligste Ort in Israel. Ein schwerer Vorhang trennte diesen Raum von dem Heiligen. Auf dem Vorhang waren Cherubim gewebt. Ich weiß nicht, wie der hohe Priester sich fühlte, wenn er einmal im Jahr mit Opferblut diesen heiligen Raum betreten musste, um diesen Gnadenthron mit Blut zu besprengen. Seine Aufgabe war, durch diese Handlung Sühne zu schaffen für die Schuld des Volkes. Und Gott vergab seinem Volk. Denn das Gesetz, das jede Sünde verurteilt, lag in der Lade. Darum müsste dieser Ort eigentlich ein Gerichtsort sein. Das Opferblut jedoch verwandelte den Gerichtsthron in einen Ort der Gnade. Für uns heute bedeckt das Opfer Jesu unsere Sünde. Durch sein Opfer schafft er für uns eine Sühne, die Gott angenommen hat. Wenn wir Jesu Opfer im Glauben für uns beanspruchen, so werden wir vor Gott bestehen können, wenn er einst unser Leben beurteilen wird. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel zu Jerusalem. Das geschah von oben beginnend nach unten aus. Dieser Vorhang war über 9 Meter hoch und aus schwerem Material. Kein Mensch hätte diesen Vorhang zerreißen können. Gott selbst tat das, um konkret zu zeigen, um uns das auch begreiflich zu machen, dass ein für allemal der Weg in das Allerheiligste, in seine heilige Gegenwart offen ist, durch das Sühneopfer Jesu am Kreuz. Allein durch Jesus Christus können wir in der heiligen Gegenwart Gottes bestehen. Paulus sagt: Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Kolosser 1, Verse 12 bis 14. An anderer Stelle sagt er: Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher, großer Gnade. Epheser 1, Vers 7. Der hohe Priester durfte damals nur einmal im Jahr in Gottes Gegenwart treten. Auch wenn das ganze Volk mit eigenen Augen sehen konnte, dass Gott unter ihnen wohnte, hatten sie doch nur, vermittelt durch die Priester, Zugang zu Gott. Gott war trotz seiner Gegenwart für sie erschreckend heilig und darum ferne. Viele im Volk waren wahrscheinlich sehr froh, dass sie eigentlich nichts mit diesem heiligen Gott unmittelbar zu tun hatten. Die Stiftshütte war in all ihrem Glanz nur ein Schatten und ein Abbild der himmlischen Dinge. Sie will uns Gottes Herrlichkeit und seine Heiligkeit nahebringen. Das Erscheinen Jesu jedoch überstrahlte diese Herrlichkeit bei weitem. Durch ihn haben wir einen ungehinderten Zugang zu Gott, dem Vater. Wir können freimütig in seine Gegenwart treten und uns vor ihm freuen und auch unsere Herzen vor ihm ausschütten, denn er ist unsere Zuflucht. Er liebt uns und achtet genau auf unser Ergehen. Er kennt unsere Sorgen und weiß, was wir brauchen. Und darum legen wir auch immer wieder unser Leben vertrauensvoll in seine Hand. Zum Schluss möchte ich noch die Worte des Paulus in Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 21 lesen. Er sagt: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.